Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Anna Netrebko war heute Abend in Berlin in Verdis Maskenball zu erleben. Eine Pionierin der Minimal Art ist in Düsseldorf zu entdecken, die US-amerikanische Künstlerin Anne Truitt. Der Historiker Roland Borchers soll das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung möglichst konfliktfrei weiterentwickeln. Drei Personen, die wir im heutigen Fazit genauer anschauen. Vor Auftritten der russischen Sopranistin Anna Netrebko gibt's regelmäßig Proteste von Unterstützern der von Russland überfallenen Ukraine. Mal hören, ob das heute auch wieder der Fall war, vor der Berliner Staatsoper. Deren Intendantin Elisabeth Sobotka hält Netrebko jedenfalls für das falsche Ziel. Es werde nicht wahrgenommen, dass die Sängerin komplett mit Russland gebrochen habe. Dreimal ist Netrebko jetzt in Giuseppe Verdis Ein Maskenball zu erleben. Und Uwe Friedrich hat die heutige Premiere am Auftaktwochenende der Festtage miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Gab es wieder Proteste unter den Linden?
Ja, gab es. Und zwar nicht besonders viele Menschen waren da, aber sehr lautstark haben sie auf das Schicksal der Ukraine hingewiesen und auch darauf, dass Kunst doch bitteschön politisch sei. Das wird ja von unseren Theatern auch immer wieder behauptet, dass man politisch sein wolle. Und dann gehe es nach deren Meinung eben nicht, Anna Netrebko zu verpflichten. Das war, sagen wir, ich fand es eigentlich angemessen, in der Form zu sagen, wir machen darauf aufmerksam, wir stellen euch die Fragen. Wir wurden in keiner Weise bedrängt, aber eben nochmal erinnert.
Diese Oper, ja, Ein Maskenball, ist ja ein einziges Versteckspiel. Also, der Machthaber Ricardo will einer Intrige entgehen. Sein bester Freund Renato will ihn retten. Und Renatos Frau will verhindern, dass auffliegt, wen sie eigentlich liebt, nämlich Ricardo. Beim Maskenball treffen die alle aufeinander. Doch durchs wilde Verkleiden und Maskieren weiß keiner mehr, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Und am Ende wird Ricardo dann von Renato erstochen. Also, großes Chaos auf dem Maskenball. Behält der spanische Regisseur Rafael Villalobos trotzdem den Überblick über das Personal?
Insofern, als er die Geschichte im Grunde 1:1 erzählt. Also diese, was Sie gerade als grobe Linien gezeichnet haben, das sehen wir auch. Ja, das ist aber in weiten Teilen so unbeholfen auf die Bühne gestellt. Also der Chor steht dann da und singt frontal in den Saal und die Hauptfiguren stehen, wenn sie große Phrasen zu singen haben, auch an der Rampe und singen uns frontal an. Und ich saß die ganze Zeit da und dachte, Moment, es geht doch eigentlich auch noch um andere Geschichten. Es geht doch was zwischen euch. Es geht doch um Liebe, um Hass, um den Zwiespalt von Gefühlen. Ihr erzählt es immer nur mir, / uns, im Parkett und in den Rängen, aber doch nicht einander. Wen soll das interessieren?
Diese Geschichte hat ja ein historisches Vorbild, nämlich den schwedischen Königshof. Aber Verdi bekam damals Druck von der Zensur, weshalb die Handlung nach Boston verlegt wurde. Hält sich die Berliner Staatsoper daran?
Ja, eigentlich schon an diesen neuen Ort. Der Regisseur Rafael Villalobos und sein Bühnenbildner Emanuele Sinisi und Kostümbildner Lorenzo Caprile verlegen das in die USA in den 80er Jahren. Aber während der AIDS-Krise. Dieser Ricardo hat zu Anfang eine Mappe in der Hand mit der roten AIDS-Schleife, die wir ja kennen. Dann ist der Maskenball zum Schluss wahrscheinlich, sage ich mal, so eine Art Benefizveranstaltung, bei der dann Geld gesammelt wird. Das war ja damals tatsächlich der Fall. Die Szene auf dem Galgenberg, wo sich Ricardo und Amelia heimlich zum Liebesstelldich eintreffen, ist ein Treffpunkt der Ballroom-Szene. Im Programmheft steht LGBTIQ und Queer-Szene. Das ist natürlich für die 80er Jahre schon die falsche Nomenklatur. Also schwule Männer treffen sich da, wo die beiden sich treffen. Zu diesem Liebesstelldichein. Einer wird zusammengeschlagen, der hat dann offenbar Blut an den Händen, bedroht die anderen, die Angst haben vor diesem Blut. Aber ich habe da erstmal von dem Setting kein Problem. Das war eine ganz, ganz schlimme, ganz düstere Zeit. Da kann man toll diese Geschichte mit erzählen. Bei Rafael Villalobos bleibt das aber nur Behauptung. Das ist reine Deko und das hat mich dann irgendwann wirklich verärgert. Ich gehöre einer Generation an, die in der Zeit an der Uni war. Ich habe an vielen Gräbern gestanden und dachte mir, ihr kennt diese Angst nicht. Ich bin echt verärgert, dass das nur so eine wohlfeile Deko bleibt, die keinen Einfluss auf die Handlung hat.
Die Titelpartie des Ricardo wurde heute Abend vom Tenor Charles Castronovo gesungen, aber klar, Anna Netrebko war der Hauptstar dieser Aufführung. Anna Netrebko heute Abend in Verdis ein Maskenball an der Berliner Staatsoper. Ja, Uwe Friedrich, wie war sie in Form?
Es ist nach wie vor bewundernswert, was diese Frau kann, gesangstechnisch, wie bewusst sie singt, wie bewusst sie gestaltet, was sie für eine Bühnenpräsenz hat. Diese Rolle kommt meiner Meinung nach, ich würde schon sagen, 10 Jahre zu spät. Die Stimme hat sich sehr verändert, hat sehr viel Tiefe gewonnen, aber das ist genau nicht, was man für eine Amelia braucht, wo diese weit flutenden Linien gebildet werden müssen und das schafft sie doch nicht mehr so, wie das einstmals war. Charles Castronovo als Ricardo hat zwar diese Peng-Töne des Tenors, macht das dann aber auch weitgehend über Lautstärke. Und auch auf der Lautstärke-Seite ist Renato Amatuschwin-Enkbart. Der singt das, als wäre das der dauerwütende Rigoletto. Da ist nichts von diesem ganzen Zwiespalt zwischen Liebe, Loyalität, Hass, Zuneigung zu hören, sondern das geht in einem Einheitston und Einheitstimbre voll durchgetretenes Gaspedal nach vorne.
Klingt jetzt aber so, als könnte der Dirigent Enrique Mazzola da auch nicht mehr viel retten.
Ganz im Gegenteil, der feuert das nämlich alles an. Der macht das so wahnsinnig laut. Wir haben es hier ja mit dem schon noch nicht mit dem ganz späten, aber schon auch nicht mehr dem mittleren Verdi zu tun, mit einem sehr subtil arbeitenden Komponisten. Eine großartige Partitur. Mazzola dirigiert die Berliner Staatskapelle, als wolle er beweisen, dass Verdi in der Schaffensphase immer noch der als Schreihals verschriene laute junge Wilde der Anfangsjahre gewesen sei. Also auch das passt nicht so recht zu dem, was ich mir jedenfalls von einem Maskenball erhoffen würde.
Das war ja eine Aufführung im Rahmen der Festtage vor 30 Jahren von Daniel Barenboim für die Staatsoper erfunden. Solche Osterfesttage oder Festspiele gibt es ja an vielen Orten. Welche Rolle spielt das jetzt noch im musikalischen Angebot der Hauptstadt?
Das ist eine gute Frage. Die Preise werden ja immer stark hochgesetzt. Die teuerste Karte heute kostete 300, ist immer noch viel billiger als Salzburg, aber für Berliner Verhältnisse doch mal eine Ansage. Ja. Wenn man so in den letzten Wochen guckte, war da auch noch sehr viel bunt und sehr viel erhältlich. Ich glaube, das war am erfolgreichsten immer, wenn Barenboim Wagner gemacht hat. Das hat wirklich internationales Publikum gezogen. Sowas eher nicht. Ich glaube aber auch, dass unter der Intendanz von Elisabeth Sobotka, die ist ja jetzt schon einige Zeit hier, der Ruf gerade im Szenischen auch nicht gewonnen hat. Also sie hat eine bemerkenswert unglückliche Hand in der Wahl der Regisseure. Mir fällt wirklich nichts, muss ich sagen, ein an Premieren an der Staatsoper, wo ich sagen würde, ja, da gehe ich nochmal hin, das war richtig toll. Sowas spricht sich natürlich auch rum.
Uwe Friedrich über die heutige Maskenball-Premiere an der Staatsoper Berlin mit Anna Netrebko. Besten Dank. Minimal Art ist eine US-amerikanische Kunstbewegung der 1960er, 70er Jahre. Es ging darum, Objekte und Skulpturen auf einfache, meist geometrische Grundstrukturen zu reduzieren. Die Künstler arbeiteten seriell, nutzten gern industrielle Materialien. Bekannte Vertreter sind Donald Judd, Sol LeVitt oder Carl André. Frauen? Fehlanzeige. Bislang. Denn das wird nun revidiert. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen stellt im Düsseldorfer K20 die Arbeiten der Bildhauerin und Malerin Anne Truitt vor. Jahrgang 1921. 2004 ist sie gestorben. Sabine Oelze über die späte Entdeckung einer Pionierin der Minimal Art.
Hardcastle heißt eine schwarze, hoch aufragende Holzskulptur aus dem Jahr 1962. Wie eine Tür ohne Rahmen steht sie frei im Raum, hinten von zwei blutroten Planken gestützt. Einfach geometrisch schnörkellos und auch überwältigend. Anne Truitt nahm mit dieser Skulptur Bezug auf ein konkretes Erlebnis. Vivienne Trommer, Kuratorin der Ausstellung in der Kunstsammlung NRW.
Mr. Hardcastle war ein Mann, der betrunken mit dem Auto auf Bahngleisen liegen geblieben ist und dann vom Zug erfasst wurde. Und dieses Ereignis hat sich so stark in ihr Gedächtnis eingeprägt, dass sie eben mit 41 Jahren diese Arbeit geschaffen hat.
Bis dahin hatte Anne Truitt schon vieles ausprobiert, doch alles wieder verworfen. Es ging ihr nicht um Reduktion, um der Reduktion willen. Sie nahm das Bild von der Wand und stellte es als eigenständige Form in den Raum. Farbe trat als Körper in Erscheinung. Clement Greenberg, der große Cheftheoretiker der Minimal Art, erkannte damals sofort die Radikalität.
Er war so schockiert von diesem Werk, dass er zurückgeschritten ist und sozusagen sich körperlich erfasst gefühlt hat.
Dieser Schockmoment stellt sich heute zwar nicht mehr ein, doch es ist erstaunlich, dass diese bahnbrechende Künstlerin, 1921 geboren und 2004 gestorben, vollkommen aus dem Blick geraten ist.
Nachdem sich der Kanon der Minimal Art dann so um 1967 verdichtete und diese Kunstrichtung nur noch für ihre Coolness, Serialität und Objekthaftigkeit stand, da begann Truitt sich von diesem Label zu distanzieren.
Und wurde vergessen. Die Ausstellung mit mehr als 100 Werken zeigt, wie konsequent Anne Truitt ihren Weg verfolgte. 9 hohe, farbintensive Stelen werden in luftigem Abstand als Gruppe platziert, beziehen sich aufeinander, lassen den Raum dazwischen fast flirren. Ein helles Blau erinnert an Sommer, ein dunkles Violett eher an Abend.
Truitt war zutiefst beeindruckt von Marcel Proust und seiner Idee, dass ein Sinneseindruck tief verschütterte Erinnerungen in uns wieder beleben kann. Und das ist eigentlich jedem ihrer Werke immanent.
Anne Truitt hat Psychologie studiert und mit traumatisierten Soldaten gearbeitet. Sie wusste, die Wahrheit liegt hinter dem Sichtbaren. Später studierte sie Bildhauerei und schuf eine Art Schule des Sehens. Genauso funktionieren ihre Arbeiten. Sie erschließen sich langsam. Die sorgfältige Präsentation im K20 bezieht die Betrachtenden ein in diese Erfahrung der Entgrenzung. Die freistehenden Skulpturen werden von Bildern ergänzt, in denen meist Farbe in horizontalen oder vertikalen Streifen angeordnet ist. Oder Anne Truitt ließ unterschiedliche Farbtöne an den Rändern sanft aufeinandertreffen. Neben einem dunklen Grün scheint ein hellerer Ton auf, vielleicht mit Gelb gemischt. Man tritt näher, wieder zurück, die Farbe scheint plastisch zu werden. Hoch oben über den Arbeiten stehen Zitate von Truitt, leicht verschoben. Der Blick hebt sich und kehrt wieder zurück zur Arbeit.
Sie hat immer gesagt, was ich eigentlich versuchte, war Bilder von der Wand zu nehmen und Farbe um ihrer selbst willen in 3 Dimensionen zu entgrenzen.
In den 1970er Jahren trieb Truitt das noch weiter mit den Arundel Paintings. Große, fast weiße Bilder, bei denen man erst nach und nach Unterschiede erkennt. Damals werden sie als zu leer kritisiert. Heute fordern sie das Sehen heraus und wirken radikal präzise. Das gilt auch für ihre Zeichnungen. Ein einzelner Strich auf weißem Acrylgrund. Sie liegen in Vitrinen, die leider viel zu stark spiegeln. Anne Truitts Tochter Alexandra, die zur Eröffnung aus den USA angereist ist, beschreibt ihre Mutter als eine geradezu manisch Suchende. Nach dem Ausdruck, dem Horizont, nach dem großen Ganzen.
Always reaching for the expression, the complete, the horizon, always reaching for the edge.
Sie betont, dass es ihrer Mutter weniger ums Ausstellen, weniger um Anerkennung ging, als vielmehr um das stete Weiterentwickeln ihrer Arbeit.
She made the work because she had to make the work. And exhibitions for her were secondary.
Anne Truitt wurde, wie viele Künstlerinnen, systematisch verdrängt. Die Minimal Art blieb Männersache. Was jetzt in Düsseldorf zu sehen ist, ist deshalb mehr als eine Retrospektive. Es ist auch eine Korrektur der Kunstgeschichte, die zeigt, dass Reduktion nicht bedeutet, Bedeutung zu vermeiden, sondern sie zu verdichten.
Erstmals in Europa eine umfassende Ausstellung der Minimal Art Pionierin Anne Truitt. Bis zum 2. August zu sehen im K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Wohin steuert das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung? Eine Einrichtung am Anhalter Bahnhof in Berlin, die seit letztem Jahr nicht mehr dem Kulturstaatsminister zugeordnet ist, sondern dem Innenministerium. Zuletzt hatte der Bund der Vertriebenen Änderungen am inhaltlichen Gesamtkonzept gefordert. Konkret mehr Empathie für die im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus dem Osten vertriebenen Deutschen. Der Verband brachte deshalb einen eigenen Kandidaten für die Führung des Hauses in Stellung. Gegen ihn und die bisherige Direktorin hat sich dann aber der Osteuropa-Historiker Roland Borchers durchgesetzt als neuer Museumschef. Mit den kulturpolitischen Hintergründen und dem künftigen Kurs der Erinnerungspolitik befasst sich unser Kollege Martin Sander. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Berger.
Ja, wofür steht Roland Borchers und wer blieb bei dieser Neubesetzung auf der Strecke?
Ja, Roland Borchers steht sicher für den Ausgleich. Und er ist ein promovierter Historiker, der bislang stellvertretender Leiter des Zentrums für Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide war. Er hat etliche polnisch-deutsche Projekte durchgeführt zu Zwangsarbeitern, dazu geschrieben und hat sich auch mit Kaschubien beschäftigt, also einer Minderheit zwischen Deutschen und Polen und deren Geschichte, die natürlich auch von Zwangsmigration erheblich geprägt war. Also insofern ist er ein sehr kompetenter Kandidat und hat wohl auch deshalb letztendlich dann das einstimmige Votum gefunden. Und Frau Bavendam, die bisherige Leiterin, die das Dokumentationszentrum ja aufgebaut hat in den vergangenen Jahren, die ist nicht gewählt worden, weil sie schon in der Kritik stand durch die vertriebenen Verbände. Sie haben Stichworte genannt, zu wenig Empathie, zu viel internationaler Kontext von Flüchtlingsfragen. Das hat eben einigen aus den vertriebenen Verbänden, aber auch aus der CDU/CSU nicht gepasst. Und dazu ist offenbar dann auch so ein persönlicher Konflikt dazugekommen. Auf jeden Fall habe ich mir sagen lassen, dass ihr Auftritt dann auch nicht mehr sehr glücklich und von einer Selbstverteidigung geprägt war. Sodass dann letztendlich auch nach einem sogenannten Machtwort des Bundeskanzlers Friedrich Merz, über das wir vielleicht gleich noch sprechen werden, die Entscheidung fiel, also Borchers versuchen was mit ihm.
Genau, also welche Rolle spielt die Politik in diesem Streit, dass sich sogar der Kanzler einschaltet?
Sehr große. Hier sind nicht nur die Vertreter der vertriebenen Verbände, sondern auch Parlamentarier und Politiker der CDU/CSU aktiv seit vielen Jahren. Denen passte die ganze Richtung nicht. Die wollen eben weniger internationale Darstellung von Flüchtlingsproblemen und mehr deutsches Vertreibungs- und Flüchtlingselend am Ende des Zweiten Weltkriegs. So, Merz hat da eigentlich auch mal mitgespielt bislang und war auf deren Seite, war also auch ein Kritiker. Nur, jetzt ist er Bundeskanzler und wie in anderen Fragen auch, hat er den Schwenk bewältigt und sieht natürlich, er muss das deutsch-polnische Verhältnis nicht zusätzlich belasten. So, und deshalb hat er gesagt, also Leute, so habe ich es mir sagen lassen, das müssen wir jetzt erstmal schlucken. Ganz wichtiger Aspekt, wenn ich das noch anführen darf dabei, bei der deutschen Erinnerungspolitik, auch Polen gegenüber, man ist ja da durchaus in Konflikten, weil es Reparationsforderungen von Polen in Milliarden und sogar Billionenhöhe gibt und die Bundesregierung muss sich immer dazu verhalten und sie will natürlich so wenig wie möglich zahlen und solche erinnerungspolitische Symbolpolitik wird dann wichtig. Also man will in dem Sinne das Verhältnis dann nicht noch zusätzlich durch solche Dinge, wie man sie aus der ferneren Vergangenheit von Frau Erika Steinbach und anderen kenne, nochmal belasten.
Alles in allem geht es also um die künftige Ausrichtung der Erinnerungspolitik. Der Bund der Vertriebenen und seine Unterorganisationen haben ja knapp ein Drittel der Stimmen in diesem Stiftungsrat. Die werden ja ihre Agenda weiterverfolgen. Auf was kommt es denn jetzt in Zukunft an?
Ja, es kommt auf viel diplomatisches Geschick an. Und zwar einerseits natürlich durch den neuen Leiter von Herrn Borchers, der sich aber noch nicht genau zu seinem Konzept in der Leitung geäußert hat. Und ja, es kommt darauf an, was jetzt die verschiedenen politischen Kräfte weitermachen. Die SPD hat sich vollkommen zurückgehalten. Die ist ja auch in diesem Stiftungsrat, hat sie nicht interessiert als kleinerer Koalitionspartner. Einige Vertreter, man sollte nicht immer das so alles über einen Leisten ziehen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Aber führende Vertreter der vertriebenen Verbände und etliche Politiker und Dobrindt, Alexander Dobrindt, der Innenminister, gehört übrigens auch dazu, und seine Mannschaft, die werden dieses Thema nicht aufgeben. Ist ja auch ganz logisch. Es geht nicht nur um mehr Empathie für die Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Flüchtlinge und die Vertriebenen, sondern es geht auch darum, weniger Empathie für die Flüchtlinge der Gegenwart in so einem Dokumentationszentrum zum Ausdruck bringt für solche politischen Kräfte. Das entspricht ja dann auch der aktuellen Flüchtlingspolitik von Alexander Dobrindt, die ja im Übrigen auch bisweilen an Recht und an Gerichtsentscheidungen vorbeigeht. Also das muss übereinstimmen.
Wie positioniert sich denn die AfD dazu?
Das ist eine sehr interessante Frage, Frau Bürger. Die AfD hat zunächst mal noch keinen Kandidaten entsandt und man fragt sich, warum? Warum will sie dieses Feld nicht besetzen?
Kandidaten für den Stiftungsrat?
Für den Stiftungsrat. Sie hat keinen in den Stiftungsrat abgeordnet. Und da kann man sich jetzt fragen, warum? Ich würde sagen, es ist kein für Populisten, Rechtspopulisten im Moment sehr geeignetes Thema, um die Massen zu bewegen. Und hinzu kommt ja auch der in gewissen Teilen agenturale Charakter der AfD, also im Sinne der russischen Großmachtpolitik von Putin. Und das würde nun überhaupt nicht zusammenpassen. Denn wer war verantwortlich für die Vertreibung der Deutschen und die Flucht am Ende des Zweiten Weltkriegs? Dann würde diese Frage gestellt werden, das ist nicht im Sinne der AfD. Und ich würde sagen, vor allen Dingen aus diesem Grund schweigen sie.
Halten Sie denn Roland Borchers jetzt für einen guten Kompromiss? Also was könnte er anders machen als seine Vorgängerin?
Ja, mein Eindruck ist, dass es ein guter, kompetenter Wissenschaftler und auch Organisator ist. Und es gibt ja auch an dem Konzept von Frau Babendam vielleicht in andere Richtung noch vieles zu verändern. Also ich finde das zum Beispiel, dass in dem Haus diese Ausstellung gar nicht so richtig mit der Räumlichkeit zusammenspielt.
Die Dauerausstellung
nicht mit der Räumlichkeit zusammenspielt. Also zum Beispiel hat man ja im Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof, also dem Sitz des Dokumentationszentrums, architektonisch ein riesiges Panoramafenster eingeplant. Und das sollte eine Sichtachse herstellen zur Topografie des Terrors. Also symbolisch zeigen, die Vertriebenengeschichte hängt ab von dem deutschen Terror im NS-Staat. Nur dieses Panoramafenster ist verhangen von einem Vorhang seit Jahren. Auch die wunderschöne, große, runde Treppe zwischen dem Unter- und Obergeschoss wird nicht genutzt. Also es gibt auch durchaus Fragen, die berechtigt sind nach Empathie in so einer Ausstellung. Was könnte man noch verändern? Also ich denke, da werden sich eine ganze Menge Fragen stellen und die könnte er durchaus der Roland Borchers angehen. Aber er wird auch auf viel Widerstand treffen.
Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf diese Personalentscheidung etwa aus Polen?
In Polen ist darüber berichtet worden, sachlich und auch mit einer gewissen Genugtuung in den führenden Zeitungen, dass es also nicht zu einer Neuauflage des alten Streites zwischen Polen und Deutschland über diese Opferrolle der Deutschen im Zweiten Weltkrieg kommt.
Martin Sander über die künftige Ausrichtung der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung unter dem neuen Museumsleiter Roland Borchers. Vielen Dank. Die Kunstmesse Art Basel, die schlägt eine Dépendance nach der anderen auf, je nachdem, wo das Interesse der Sammlerinnen und Sammler wächst. Neben Basel gibt es die Messe inzwischen auch in Paris, in Miami Beach, in Katar, Doha und an diesem Wochenende auch wieder in Hongkong. Überschattet wurde sie dort von einer erneuten Verschärfung des chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Seit Anfang der Woche kann die Polizei beim Verdacht auf einen Verstoß jederzeit die Herausgabe von digitalen Geräten und Passwörtern verlangen. Neben Demokratieaktivisten ist auch die Kunstszene zunehmend von Einschüchterung und Repression betroffen. Eberhard Spreng berichtet.
Wenn das große Hongkonger Museum M+ am Abend schließt, flammt an seiner großen Außenfassade ein flächendeckendes Videopanel auf. Es zeigt eine Sonderschau im Rahmen der Art Basel. Aquarelle, die an frühe Höhlenmalereien erinnern. Das Panel strahlt über das Wasser des Victoria Harbour bis nach Hongkong Island, wo die Art Basel ihre Schau ausrichtet. In diesen Tagen hat sie mit Hongkong vereinbart, dass diese auf dem asiatischen Kontinent für die nächsten 5 Jahre der einzige Art Basel-Hotspot bleibt. Dem wachsenden Einfluss Pekings zum Trotz. Wird das in Hongkong diskutiert? Eine Vertreterin einer der vielen Hongkonger Galerien reagiert auf die Frage vorsichtig.
Wow. Excuse me, this is quite sensitive.
Oh, entschuldigen Sie, aber das ist ein heikles Thema. Denn das nationale Sicherheitsgesetz ist jetzt sehr weitgehend. Bitte verstehen Sie, dass ich da nicht allzu tief eintauchen möchte. Denn ich will hier in Hongkong bleiben. Und wir müssen uns nun mal dem National Security Law unterwerfen. Namentlich genannt werden will sie so wenig wie andere Mitwirkende der Kunstschau. Dass Hongkonger Kulturarbeitende vor öffentlichen Aussagen zurückschrecken, ist zu verstehen. Aber wie reagieren Galeristen aus dem westlichen Ausland? Auch Olivier Marichal aus Paris ist ausweichend. Also ehrlich gestanden verfolge ich die politischen Entwicklungen hier in Hongkong nicht. Wir haben ja auch genug eigene Probleme in Frankreich. Ich kümmere mich hier ausschließlich um Kunst, die Hongkong ganz wunderbar und wie sonst nirgendwo auf der Welt zeigt. Ein paar Meter weiter sind bei einer südkoreanischen Galerie verträumte Landschaftsbilder im Stil der Romantik zu sehen, die Märchenszenen zu bebildern scheinen. Die Galeristin. Vielleicht gibt es Druck auf einige Künstler, die sich über Freiheit ausdrücken wollen oder politische Themen. Aber unsere Künstler haben keine politischen Aussagen. Es geht eher um persönliche Reiseerfahrungen, Landschaften, Kindheitserinnerungen. Immer wieder Scheu und Abwehr. Es ist fast so, als gäbe es hier einen Konsens darüber, dass zur Politik geschwiegen wird. Tatsächlich sind künstlerische Positionen zu aktuell brennenden Fragen von Repression, Vertreibung, Klimawandel, Flucht und Krieg quasi abwesend. Und Queeres natürlich sowieso. Und die wenigen Werke mit möglichem politischen Kontext sind nur im digitalen Katalog der Schau zu sehen. Ausgestellt sind sie in der Regel nicht. Ist die Schere im Kopf, die einzurichten, das umfassende Sicherheitsgesetz wohl beabsichtigt, auf der Kunstmesse schon fest installiert? Mario Cristiani betreibt die global operierende Galleria Continua. Wir hatten mal vor Jahren einen Künstler aus Südafrika, der Fuck auf einen Buddha geschrieben hatte. In Shanghai auf der Kunstmesse wurde uns verboten, das Werk auszupacken. Wir haben dann die Kiste ausgestellt mit der Aufschrift, dass wir den Inhalt nicht auspacken dürfen. Sonst gab es keine Probleme. Ich vermute, die Autoritäten wollen Skandale vermeiden, über die womöglich die Zeitungen schreiben. Um besser zu begreifen, worüber geschwiegen werden muss, sollte man die schicke Hongkonger Kunstblase verlassen und in der einige hundert Kilometer entfernten, von China massiv bedrohten Republik Taiwan nachfragen, bei Kurator Yi Wei-Keng. Es ist komplex. Peking will Hongkong kontrollieren, einerseits. Andererseits soll der Welt ein freies Hongkong präsentiert werden. Nicht alle werden ins Gefängnis gesteckt. Man signalisiert Einzelnen, dass sie aufpassen müssen. Zugleich unterstützt Peking Hongkong bei großen Kunstereignissen. Es gibt keine Probleme, wenn Politik außen vor bleibt und nichts zu Xi Jinping gesagt wird oder der Kommunistischen Partei. In einer Verbindung von Marktlogik und hochelastischen Wertbegriffen in Bezug auf Menschenrecht und Demokratie schafft die Art Basel die Illusion einer puren, politikfreien Kunst. Zu der gehört aber auch ein Gemälde mit 3 krampfhaft lachenden Gesichtern des international mit seinem immer gleichen Bildmotiv berühmt gewordenen Yu Min-jun. Er ist so etwas wie der Klassiker des zynischen Realismus seit den 1990er Jahren. Eine Form des Humors, die auf die politische Realität selbstironisch mit einer eingefrorenen Pose antwortet. Mehr als das ist von einer Kunstmesse hier wohl nicht zu erwarten.
Wie Künstlerinnen und Galeristen mit Zensur umgehen, Eberhard Spreng über die Art Basel, Hongkong. Die Osterferien haben begonnen. Zeit für eine Reise zu Kunst und Natur. Spazieren gehen zwischen den monumentalen Bronzeskulpturen des Bildhauers Henry Moore. Möglich ist das in einem neuen Ausstellungs- und Lernzentrum im britischen Perry Green in der Grafschaft Hertfordshire. Hier kann man das Leben und Werk des berühmten Bildhauers aufs Schönste kennenlernen. Christine Heuer macht Lust auf die Henry Moore Studios and Gardens.
Ein halbes Jahrhundert lebte Henry Moore in Perry Green, einem Weiler irgendwo zwischen London und Cambridge. Heute verwaltet eine von ihm selbst gegründete Stiftung das 30 Hektar große Anwesen.
This was his home. It was his place of work and it was the ideal setting to enjoy his sculpture.
Perry Green, sagt Sebastiano Barassi, Leiter der Henry Moore Sammlungen, war sein Zuhause, seine Arbeitsstätte und der ideale Ort, sein Werk zur Geltung zu bringen. Auf weitläufigen Wiesen können Besucher zwischen fast 2 Dutzend Skulpturen des Künstlers spazieren gehen. Moore arbeitete in alten Farmgebäuden auf dem Gelände, die so belassen wurden, wie sie bei seinem Tod 1986 aussahen.
In all these buildings around us, he made those works. This is a carving studio. Over there is a maquette studio that was a patination studio.
In einem Studio sind hinter einer Glasscheibe hunderte Miniaturentwürfe des Meisters aufgereiht. In einem anderen große Stein- und Bronzeskulpturen versammelt. Das allein ist schon einen Ausflug nach Perry Green wert. Doch nun kommt etwas Neues hinzu. Die Henry Moore Stiftung hat die zentrale Scheune auf dem Gelände zu einem Ausstellungs- und Bildungsgebäude umbauen lassen. Das Architekturbüro DSDHA hat den alten Sheepfield Barn in Perry Green renoviert und vergrößert. Ins Erdgeschoss ist eine sehenswerte Dauerausstellung über Leben und Werk von Henry Moore eingezogen. Im Obergeschoss gibt es Wechselausstellungen. Zum Auftakt sind Moores Shelter Drawings aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Die zarten Zeichnungen von Londonern, die in U-Bahn-Stationen Schutz vor deutschen Bomben suchten, machten Moore in Großbritannien über Nacht berühmt. Auf der erweiterten Fläche im Erdgeschoss der Scheune haben 2 helle Arbeitsräume Platz gefunden, deren große Fenster sich ins weite Grün öffnen. Vor einem steht eine Large Internal External Form, durchs andere sieht man am Horizont eine Large Reclining Figure. Klassische Moore-Arbeiten, die vor allem Schulklassen inspirieren sollen, eigene kleine Plastiken anzufertigen. Wir wollten nicht nur ein Gebäude, das große Kunst zeigt, erläutert Leslie Wake von der Henry Moore Stiftung. Wir wollten auch, dass die Landschaft, die ihn inspirierte, zur eigenen Arbeit anregt.
So you can see great art and you can make great art of your own.
Der Boden in Perry Green steckt voller Kieselsteine. Hunderte davon liegen in einer Kiste im Lernzentrum bereit. Besucher sollen sich einen aussuchen, der sie anspricht. Henry Moore, hier zu hören in einem BBC-Interview von 1960, hat es genauso gemacht.
Sculpture is purely this interest in form and shape.
Bildhauerei ist nichts anderes als das Interesse an Gestalt und Form.
Any shape whatever, people, trees, the clouds.
Jede Kontur kann Ausgangspunkt und Inspiration sein.
Any shape whatever is a possible starting or excitement point.
In einem der Arbeitsräume kann man sich ausprobieren. Die Form der Kieselsteine mit Hasendraht nachbauen, etwa gipsen und an Steinen Holz oder dem getrockneten Gips feilen. Sogar bronziert werden die kleinen Kunstwerke. Der didaktische Impuls der Stiftung ist kein Zufall. Moore wuchs in einer 10-köpfigen Bergarbeiterfamilie in Yorkshire auf. Seine Lehrerin Alice Gostick schenkte ihm den Mut, sein künstlerisches Talent zum Beruf zu machen. Mit ihrem Lernzentrum will die Stiftung Gosticks Vorbild folgen. Wenn wir auch in Zukunft Künstler, Kunsthistoriker oder Kuratoren haben wollen, betont Stiftungsdirektor Godfrey Worsdale, müssen wir Kindern zeigen, dass dies ein möglicher Weg ist. Und selbst wenn es kein Beruf wird, bereichert es in jedem Fall das Leben. Zum Schluss noch ein Tipp. Wer nach Perry Green reist, sollte sich die Besichtigung von Moores Wohnhaus keinesfalls entgehen lassen. Der Künstler lebte in engen Räumen, in denen er Porzellanpudel locker unter wertvolle Plastiken mischte. Über der Küchenspüle hängt ein Picasso. Henry Moore soll großzügig, freundlich und zugewandt gewesen sein. Unübersehbar besaß er auch eine ordentliche Portion Humor.
Die Henry Moore Studios and Gardens, geöffnet ab 1. April. Ein Ausflug in die frisch gedruckten Feuilletons vom Montag, den macht jetzt Klaus Pukatzki.
Einsamkeit gibt es in jedem Alter, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Seit der Pandemie wissen wir, dass insbesondere auch junge Menschen, etwa zwischen 16 und 30 Jahren, gefährdet sind, sagt im Interview die Psychologin Maike Luhmann, Professorin an der Ruhr-Universität Bochum, zu deren Forschungsschwerpunkten die Einsamkeit gehört. Und deren Folgen können wir alle zu spüren bekommen, auch wenn wir mit lauter Menschen um uns herum glücklich leben dürfen. Es gibt Hinweise darauf, dass chronisch einsame Menschen anfälliger dafür sind, sich zu radikalisieren, Verschwörungserzählungen zu glauben oder sich komplett zurückzuziehen. Unsere Demokratie basiert ja darauf, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen und ein Mindestmaß an Vertrauen haben, untereinander, aber auch gegenüber den Institutionen. Einsamkeit kann das unterminieren. Da können wir alle etwas tun, etwa wenn wir merken, dass sich in unserer Nachbarschaft ein alleinlebender Mensch immer mehr zurückzieht. Wir müssen ihn nicht vereinsamen lassen. Wir helfen ja auch anderen Lebewesen, wenn die ganz alleine sind und nicht mehr weiter wissen. Halt durch, Großer, ruft jetzt nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch die Tageszeitung Taz. Halt durch, Großer, Schlagzeilte die Bild Ende vergangener Woche über ihrem Newsticker zur Walrettung in der Lübecker Bucht und hatte natürlich einen Reporter vor Ort, der zwischen den rund 15 Kamerateams nebst Journalistenschar auch nicht mehr groß störte, schreibt in der Taz Heiko Werning über ein Schlagzeilenthema dieser Tage und Nächte, über das einsame und hilflose Riesentier. Nachdem der etwa 12 bis 15 Meter lange und 15 Tonnen schwere junge Buckelwalbulle Montagnacht auf einer Sandbank vor dem Ostseebad Niendorf gestrandet war, beschäftigte sein Schicksal das ganze Land. Mehrere Rettungsversuche scheiterten. Aus der Lübecker Bucht konnte er sich am Ende davonmachen, ist dann aber wieder gestrandet, diesmal vor Wismar in Mecklenburg-Vorpommern, dessen Umweltminister Till Backhaus am Sonntagmittag sogar eine Pressekonferenz zur Walhilfe gab. Hoffen wir das Beste für das Tier. Über die Grönlandwale der arktischen Pazifikregion klärt uns, dazu passend, die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf. Indigene Völker in Alaska, erfahren wir von Hajo Eiken, decken zum Beispiel auf St. Lawrence Island noch bis zu 80% ihres Eiweißbedarfs durch Meeressäuger. Neben der Ernährungskomponente gibt es auch die kulturelle Komponente. Ganze Glaubenssysteme ranken sich um den Walfang. Hajo Eiken ist der neue Chef des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Das Interview, das die Frankfurter Allgemeine mit ihm führte, dürfte aber schon einige Tage alt sein. Zu unserem berühmten Ostseewal wird er darin jedenfalls nicht befragt. Schade, dass das offenbar nicht noch aktualisiert werden konnte. Und damit zurück zur Einsamkeit. Was hilft, wird Maike Luhmann von der Süddeutschen gefragt. Begegnungen mit anderen Menschen, empfiehlt die Psychologin. Dafür brauchen wir offene Begegnungsräume, Kinderspielplätze, Parks und Parkbänke, Wochenmärkte, Jugendzentren, Rentnertreffs, öffentliche Plätze, an denen man sich wohlfühlt. Aber gerade für Jugendliche gibt es oft gar nicht so viele Möglichkeiten. Da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Das ist eine Aufgabe für Stadtplanung und Politik. So bleibt dann nur Hoffnung. Sie stirbt ja zuletzt und darf sich dabei an Grönlandwalen orientieren. Die können 200 Jahre alt werden.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.